Und dann bin ich kurz nach New York umgezogen für ein paar Monate und habe da quasi Airbnbs größte Kampagne geleitet. Also wir hatten richtig externe Berater uns reingeholt, die normalerweise politische Wahlkämpfe machen. Und ich war quasi die Schnittstelle zwischen den Profis und dem Mutterschiff in San Francisco, weil San Francisco natürlich sonst nicht einfach irgendwelchen Externen so viel vertraut und wir brauchten halt die ganzen Assets und so fürs Marketing.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
Heute im Podcast Kati Schmidt. Wenn man Kati googelt, findet man unfassbar viele Dinge über sie. Sie ist Gründerin einer Dating-Plattform, Mentorin im German Accelerator in San Francisco mit verschiedenen Board-Seats, hat einen Auswanderblog, einen eigenen Podcast. Kati war einer der ersten 100 Airbnb-Mitarbeiter global und nach verschiedenen anderen Stationen im Valley ist sie heute bei Course Hero. Und für mich hat Kati den amerikanischen Traum schon so richtig gelebt. Im Gespräch gehen wir einmal durch ihre extrem spannende Vita, sprechen über den geplanten IPO von Airbnb und über Women in Tech. Und dann erzählt sie noch am Ende, dass sie fast eine Currywurstbude zusammen mit Jan Büttner in San Francisco gegründet hätte. Was für eine Reise. Ab geht's direkt in den Podcast. Moin, Kati.
Hi, Christian.
Grüß dich. Vielen Dank, dass du dabei bist. Ich bin total gespannt. Ich meine, wir kennen es ja schon lange, deswegen weiß ich eigentlich schon ganz viel. Aber ich glaube, ich weiß auch ganz viel nicht. Und ich habe natürlich jetzt im Vorhinein noch mal ein bisschen gegoogelt. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, du bist richtig so der Mensch des amerikanischen Traums. Was du alles schon gemacht hast, wo du überall gearbeitet hast, was du heute machst. Also nur so ein paar Sachen habe ich gerade in dem Einsprecher schon mal aufgelistet. Deswegen lass uns mal damit anfangen, wie du eigentlich hergekommen bist, weil die Geschichte kenne ich in der Tat noch gar nicht so richtig selber.
Okay, also das erste Mal war ich 2010 in San Francisco, dann aber nur für einen Sommer für meine Masterarbeit und quasi hingekommen, erstmal für immer bin ich dann 2015. Also ich hatte mir das schon früher in den Kopf gesetzt, aber so richtig geklappt hat es dann erst 2015 und zwar mit einer gewonnenen Green Card. Also es gibt ja diese Green Card Lotterie und ich habe da wirklich 8-mal mitgemacht, also jedes Jahr. Die Chancen sind ja jetzt auch nicht besonders gut zu gewinnen. Das war auch nicht mein Plan A oder so. Aber es dauert halt nur 5 Minuten und tut nicht weh. Und dann habe ich das halt jeden Herbst gemacht und jedes Mal im Mai nachgeguckt und bin dann wirklich fast vom Sofa gefallen, als ich dann gewonnen hatte.
War das denn schon so ein langer Traum von dir, dass du schon in der Schulzeit gesagt hast, ich muss da unbedingt hin oder ich will unbedingt in die USA? Oder war das eher so nach dem 2010-Aufenthalt, dass du gesagt hast, okay, that's the place to go? So, also wie war die Motivation da?
Ja, ich glaube, zur Schulzeit habe ich mich noch sehr für Australien interessiert. Und ehrlich gesagt war ich so ein bisschen rebellisch. Also als so die Welt sich ein bisschen gegen Amerika entschieden hat. Also es war so, glaube ich, George Bush, die Zeit und Michael Moore, habe ich mich dann für Amerika interessiert, um einfach mal wieder gegen den Strom zu schwimmen und mich damit auseinandergesetzt. Und das erste Mal war ich an der Ostküste. Also ich war 2008 quasi parallel zum Wahlkampf Obama und Hillary, also noch die Primaries damals, in D.C., was super spannend war. Und da haben mir die Amerikaner einfach total gefallen, von der Art her, dem Optimismus, der Neugier. Ich habe mich wohlgefühlt. San Francisco kam dann noch ein bisschen später, als ich mich wirklich für Entrepreneurship interessiert habe, für Gründen, für Innovation. Und wenn man irgendwie im Internet beruflich auch tätig sein will, warum nicht dann dahin gehen, also quasi in den Magneten der ganzen Welt, ne?
Ja, klar. Und aber also du hast ja dann auch in Berlin für eine Tech-Firma aus den USA schon gearbeitet, ne? Kann man ja erzählen, du warst einer der ersten Mitarbeiter von Airbnb. Hast du das damals schon so bewusst ausgewählt? Weil damals kannte das ja noch kaum jemand. Das war irgendwie noch so irgendwie eins der Startups irgendwie. War das dann so ein bisschen der Plan, okay, ich arbeite jetzt für eine amerikanische Firma auch, gehe dann vielleicht mit denen rüber oder wie ist das zustande gekommen?
Genau, das war sogar vor Berlin noch Hamburg. Also ich war, wir haben das erste Airbnb-Büro damals in Hamburg aufgebaut. Das heißt, ich war schon mit den Jungs im Gespräch, bevor wir überhaupt ein Büro hatten, ja. Am Rödingsmarkt. Und die Tatsache, dass das Mutterschiff in San Francisco saß, war einer der Faktoren, jetzt nicht der einzige. Also ich fand auch das Businessmodell spannend, ich fand das Team total spannend. Aber als ich dann noch gemerkt habe, okay, der Hauptsitz ist in San Francisco, da hat für mich einfach alles gestimmt.
Ja, okay. Und dann, wie bist du auf die aufmerksam geworden? Einfach dann durch dieses Business, durch die Idee, dann hast du gesagt, okay, das ist die Firma, für die ich arbeiten will. Und dann, was hast du denn erstmal für die gemacht in Deutschland?
Genau, also ich war vorher schon bei Hanse Ventures, also im Inkubator, und habe da einfach die Startup-Welt in Europa kennengelernt. Also war auf sämtlichen Konferenzen. Wir haben natürlich auch viele Ideen ausprobiert. Und mir hat das Internet und Gründen einfach Spaß gemacht. Aber so nach einem Jahr ungefähr hat man da auch viel gesehen und ich war eigentlich so weit, dass ich wieder operativ auf der Startup-Seite arbeiten wollte. Und genau zu diesem Zeitpunkt kam halt Airbnb nach Deutschland, beziehungsweise sich entschieden zu internationalisieren, um mit Deutschland anzufangen, weil, vielleicht erinnert man sich noch, damals gab es schon Nineflats und Vimdu, also angeblich große Konkurrenz auf globaler Ebene für Airbnb, und deswegen haben wir dann mit Deutschland angefangen.
Das war doch auch, wenn ich das richtig erinnere, so, dass die sich eingekauft haben. Ne? Die haben so ein Startup irgendwie aus Fallen da oder so gekauft. Da waren, glaube ich, auch so ein paar Jungs, die witzigerweise mal auf dem ersten Online-Marketing-Frühstück von OMR, wir haben das mal ganz früher so Frühstücks gemacht in Hamburg in der HMS, und da war Gunnar Froh der Gründer. Genau. Und der hat ja damals seine Firma verkauft an Airbnb, und das war, glaube ich, so das Founding-Team für das deutsche Büro, ne?
Genau, also Gunnar ist immer noch in Hamburg, viele Grüße. Und ein Team von 5 Jungs, die haben Akoleo gegründet, quasi eine Art Airbnb zur Bundesgartenschau in Koblenz. haben dann, als sie mitbekommen haben, Airbnb möchte internationalisieren, das gepitcht für Airbnb zu machen. Also es war jetzt keine richtige Akquisition, sondern eher so eine Art Akku-Hire. Genau. In die bin ich so ein bisschen reingelaufen, beziehungsweise mir ist ein Mitarbeiter aus meinem Team von Hanse Ventures weggelaufen zu Airbnb. Und obwohl ich eigentlich unbedingt gründen wollte, hat er so lange keine Ruhe gegeben, bis ich mich halt mit den Jungs getroffen habe und gesagt habe, okay, dann mache ich jetzt hier mit. Und Flo, auch viele Grüße, ist nämlich ein großer Fan auch von deinem Podcast, hat mich schon gefragt, wann ich mal dabei bin. Also okay. Ist wirklich eine kleine Welt.
Okay, aber was genau hast du dann für die gemacht erstmal? Also was war also dein Fokus am Anfang? War das der Marktaufbau und auch so Policy-Geschichten dann? Oder?
Genau, ich habe erstmal Business Development, Projektmanagement gemacht. Es war aber sehr breit. Also wir waren wirklich ein kleines Team und jeder hat erstmal irgendwie alles gemacht. Ja, also ein bisschen HR und Team aufbauen. Und ich meine, im Zweifel gehst du zu IKEA und schraubst Tische zusammen. Ja, weil wir halt wirklich auch sehr viele Leute eingestellt haben. Wir waren dann schnell 40 Leute im Hamburger Büro. Also jeder hat irgendwie alles gemacht, ein bisschen Marketing. Ich habe relativ schnell eine Partnerschaft übernommen mit dem Oktoberfest. Das haben wir auch Vimdu weggeschnappt. Und es war halt auch super witzig und interessant, dann quasi aus München aus erstmal unser erstes richtiges Event aufzubauen. Quasi so wie die Airbnb-Gründer das damals gemacht haben, rund um South by Southwest in Austin, haben wir uns das Oktoberfest, das war 2011, geschnappt. Weil da eben die Nachfrage sehr groß war, um Airbnb eben in Deutschland bekannt zu machen und nach vorne zu bringen. Weil wir mussten erstmal ziemlich aufholen. Also Vimdu und Nineflats hatten das schon vorgelegt.
Ja, ich habe dieses Beispiel schon häufig angesprochen hier im Podcast auch, dass das ja eigentlich so ein sensationeller Fall ist von, es gibt eine deutsche Firma, die irgendwie so total krass im Marketing, also Paid Marketing wie SEO und SEM und diese ganzen Paid Kanäle irgendwie angegangen ist, aber Airbnb hat es dann relativ schnell geschafft. Ich erinnere mich gut, ich habe damals in Hamburg auf der langen Reihe gewohnt, einfach auch wirklich lokal was zu machen. Ne? Also ich erinnere mich, dass ich eben Flyer in meinem Briefkasten hatte. Und dieser Flyer war halt wirklich richtig hochwertig und man hatte so das erste Mal diesen Kontakt mit der Brand und es war eine ganz andere Wahrnehmung praktisch. Also da wurden im Zweifel, ich denke mal, da wurden Hosts damals eben gesucht. Und wie dann ist eben Airbnb mit vernünftigem Produkt und so Liebe zum Detail irgendwie geschafft hat, wahrscheinlich trotz weniger Spend vielleicht sogar, dagegen Vimdu und Co. anzugehen. Also das ist, muss ja eine super spannende Phase gewesen sein. Und zu dem Zeitpunkt war aber auch Airbnb, glaube ich, schon rund um 1 Milliarde oder so bewertet. Ne? Also es war jetzt keine kleine Bude in dem Sinne, es war schon Unicorn, als du einstiegst.
Genau, also wir hatten damals die Series B mit 100 Millionen eingesammelt und dann war eben grünes Licht für Internationalisierung. Erst Deutschland und dann ganz schnell ganz viele andere Länder in Europa. Und dann kam auch Asien dazu und so weiter.
Ja. Dann bist du nach der Series B, bist du dann dazugekommen?
Ja, leider. Ja, also quasi so gleichzeitig, aber die Runde war schon zu, sagen wir es mal.
Ja. Aber ich meine, wenn Leute mich fragen mal so, wo sollen sie anfangen? Sollen sie jetzt bei so einem ganz kleinen Startup anfangen oder bei jemandem, der vielleicht eine Series B geclosed hat, dann ist meine persönliche Empfehlung immer, sucht ihr so eine gerade Series B geclosed, weil da hat schon mal nochmal so ein Investor validiert, okay, das ist ein Konzept, das sollte funktionieren. Das heißt, man hat erstmal, also gerade für so einen ersten Job nach der Uni oder einen zweiten Job, wo man vielleicht erst noch viel lernen will, ist das wahrscheinlich echt die größte Chance auch, ne? Weil in so einem Series A-Ding, da kann auch morgen dann direkt wieder alles zu Ende sein.
Ja.
Und ich meine, einer der Gründe, warum wir auch gerade jetzt darüber sprechen, über Airbnb, ist natürlich sind natürlich die aktuellen News, dass Airbnb ja wohl gefeilt hat, dass sie eben an die Börse gehen wollen. Bevor wir dazu kommen, und was du darüber denkst, will ich aber noch mal ganz kurz den weiteren Weg abstecken. Also du hast dann da erst gearbeitet und bist ja dann mit Airbnb auch umgezogen. Ne? Also war dann eigentlich fast die Green Card unabhängig davon. Also hättest du auch mit Airbnb hierher gehen können oder war das dann schon eher von dir dann gepitcht?
Beides. Also ich habe dann von diesem Projektmanagement, Business Development, bin ich dann schnell in den Bereich Public Policy, auf Deutsch Öffentlichkeitsarbeit gegangen, weil wir in Hamburg, ähnlich auch wie in San Francisco, Gastgeber hatten, die uns gefragt haben, oh, es gibt hier so ein Wohnraumschutzgesetz, betrifft mich das, was muss ich da machen? Und wir so, oh. Und Gunnar meinte, ja, Kati, guck dir das mal an. Und ich war irgendwie die Einzige mit einem Background auch in Public Policy, also vom Studium her. Mir hat das Spaß gemacht. Ja, und dann habe ich mir quasi selber so meinen Job kreiert und habe dann Public Policy für ganz Europa aufgebaut. Also war dann im Ende auch zum Beispiel viel in Griechenland, was mir richtig viel Spaß gemacht hat. Genau. Und dann hat eines Tages mein Chef mich angerufen, also ich habe ans Headquarter reported und meinte, hey, wie schnell kannst du in New York sein? Da war einiges los, also auch richtig mit der lokalen Regierung und Regulierung. Und die brauchten da jemanden, der das Team managt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, am Montag fängt eigentlich mein Praktikant an. Aber den kann ich auch erstmal remote managen. Und der fand es, glaube ich, auch ganz lustig, dass er da erstmal so viel Freiheit hatte.
Ja.
Und dann bin ich kurz nach New York umgezogen für ein paar Monate und habe da quasi Airbnbs größte Kampagne geleitet. Also wir hatten eine richtig externe Berater uns reingeholt, die normalerweise politische Wahlkämpfe machen. Und ich war quasi die Schnittstelle zwischen den Profis und dem Mutterschiff in San Francisco, weil San Francisco natürlich sonst nicht einfach irgendwelchen Externen so viel vertraut und wir brauchten halt die ganzen Assets und so fürs Marketing und so weiter.
Ja, ja. Das ist ja schon eine Wahnsinnsphase, wenn man da mal so drüber nachdenkt. Aber das ist ja eins von diesen Businesses, die so was gemacht haben, wo man erstmal probiert, ne? Erstmal so ein bisschen die Regeln gebrochen in gewisser Weise und dann erst im Nachhinein vielleicht darüber nachgedacht, was ist denn überhaupt legal, was können wir überhaupt machen und dann natürlich im Nachhinein dann versucht, die Relationships mit den Städten aufzubauen. Ne? Und so wie ich das dann verstanden habe, ist dann das praktisch auch der Hauptjob gewesen, den du gemacht hast, ne? Dass du dann praktisch die ganzen Relationships mit den verschiedenen Städten dann geführt hast. Und wie bist du dann nach San Francisco gekommen? Dann von New York direkt hierher oder ging es erst nochmal zurück?
Es ging erst nochmal zurück, aber da hatte ich dann schon die Green Card und ich wollte auch eigentlich unbedingt nach New York, weil ich mich in die Stadt verliebt hatte. Ich meine, ich war im Sommer da, ich glaube, es war gerade WM, richtig gute Stimmung und ich fand es einfach total spannend. Und mein Chef hat mich dann aber überzeugt, dass es vielleicht besser ist, wenn ich ins Mutterschiff gehe, weil es einfach für meine Karriere besser ist. Und dann bin ich halt im Januar 2015 nach San Francisco gezogen. Und kommen an und es war wirklich so typisch San Francisco. Ich glaube, das erste Wochenende war es irgendwie 30 Grad und ich saß im Park. Und dachte mir, ja gut, so schlimm ist es hier ja nicht. Kann ich mich dran gewöhnen? Und ich kannte San Francisco auch schon, hatte schon Freunde und Netzwerk aus meiner Masterarbeitszeit. Mhm. Also habe mich relativ schnell zu Hause gefühlt und will jetzt hier natürlich auch gar nicht mehr weg.
Ja. Und dann bist du aber auf dem Hoch sozusagen von Airbnb ja gegangen. Da sprechen wir gleich dann drüber, was dann alles Spannendes passiert ist. Aber ich will noch mal ganz kurz eben ein paar Worte verlieren über diese aktuellen News, weil das ist ja schon eben so eine Sache, wo ja viele Leute vielleicht auch so ein bisschen drauf gewartet haben. Es gab immer wieder News, wann geht Airbnb an die Börse, gibt es irgendwie die Möglichkeit und jetzt gerade in dieser Corona-Phase diesen Schritt zu tun. Als ich von den Entlassungswellen gehört habe, meine Nachbarin zum Beispiel war auch betroffen davon, habe ich direkt gesagt, boah, ich glaube, aber Airbnb wird der große Gewinner sein. Und es gibt jetzt viele so Artikel online, wo dann steht, Airbnb ist irgendwie die größte Opportunity überhaupt, weil wer will noch in ein Hotel gehen, so ungefähr, aus Hygiene.
Das sage ich seit 10 Jahren übrigens.
Ja, das ist super spannend. Deswegen erzähl mal ein bisschen, wie so deine Wahrnehmung auf das Thema ist. Ne? Ich schätze mal, du hast wahrscheinlich die eine oder andere Chatgruppe, die gerade explodiert.
Oh ja, wir haben Airbnb-Alumni, Slack-Channel. Ja, also das Lustige ist ja, dass ich, als ich 2011 da angefangen habe, dann hieß es schon so, oh, wir gehen bestimmt in 2 Jahren an die Börse. Also Airbnb ist, seit ich da war, seit 10 Jahren, geht Airbnb seit 2 Jahren an die Börse. Mhm. Deswegen glaube ich auch noch nicht ganz, dass es jetzt wirklich so weit ist. Erstmal ist es ja nur die Anmeldung, dass man irgendwann an die Börse gehen kann. Und gerade passiert ja auch so viel in der Welt, who knows? Also ich will da gar nicht zu viel spekulieren. Aber ich bin ready.
Ja.
Und ich glaube weiterhin an die Company. Also auch nachdem ich da gekündigt habe, habe ich weiterhin, glaube ich, in keinem Hotel übernachtet, sondern immer nur Airbnb. Und glaube auch an die Zukunft. Also ich glaube, dass vor allen Dingen so, ich nenne die gerne so ein bisschen die Parasitenmarktplätze, also so Expedia oder Booking.com, die irgendwie zwischen Google Search und den Hotels oder Ferienwohnungen stehen, also jetzt meiner Meinung nach keinen eigenen Berechtigungsgrund haben. Ja. Die sind, glaube ich, relativ hart davon getroffen, weil natürlich auch das Hotelgeschäft, also einige Hotels sehr stark betroffen sind. Ich glaube, die guten, die werden das auch überleben. Aber gerade jetzt, also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber Brian ist ja auch, also der CEO von Airbnb, ein großer Visionär, der jetzt auch drüber nachdenkt, was heißt das eigentlich, Reisen der Zukunft? Und was wir vielleicht im Corona-Alltag mitbekommen, jetzt hier aus unserem lokalen Freundeskreis, viele machen jetzt quasi Work from Home aus einem Airbnb von irgendwo, wo es schön ist oder so und buchen sich mal ein Airbnb für einen Monat irgendwie an der Küste oder in Colorado oder so, weil denen halt zu Hause mit Corona einfach die Decke auf den Kopf fällt. Und da ist vielleicht auch das Businessmodell der Zukunft, dass man einfach vielleicht wieder mehr lokal reist, was jetzt zum Beispiel auch ganz gut für die Umwelt wäre und so weiter. Und wenn ich hier statt in Urlaub zu fahren irgendwie, 10 Tage nach Barcelona fliege, 10 Tage Kamel ist natürlich der Warenkorb für Airbnb, ist eigentlich sogar viel, viel größer. Das heißt, es könnte auch ganz gut fürs Business aussehen.
Ja, ich bin da voll auf deiner Seite. Ich bin super gespannt, wie sich das bei denen entwickelt. Mal schauen, ob du dann bald vielleicht auch Airbnb-Host wirst, wenn du dann dein Haus am Strand kaufst vielleicht.
Mal gucken. Ich war ja auch schon Airbnb-Host.
Ja, stimmt. Du hast immer deine Wohnung vermietet.
Ja,
ne?
Ja,
großartig. Ja, lass mal weiter erzählen. Also du bist dann bei Airbnb raus und hast dann gesagt, so jetzt wird aber erstmal gegründet. Und ich musste damals ein bisschen schmunzeln, als du mit der Gründungsidee um die Ecke kamst, weil dieses ganze, also du kannst ja gleich mal erzählen, was es ist, aber das ist ein Thema, was wahrscheinlich jeder Gründer schon mal in seinem Kopf durchgespielt hat. Und neben den 1500 anderen Businesses in dem Bereich, kannst du mal erzählen, was das ist und was so unique daran war und auch was so deine Learnings aus der Phase vielleicht waren.
Genau. Also kurz zu dem Thema, man geht, wenn es am schönsten ist. Also ich habe bei Airbnb nochmal quasi ein Startup im Startup aufgebaut. Und zwar war ich auch eine der ersten, die an Airbnb Experiences gearbeitet haben. Und dann haben wir das gelauncht und quasi, also von die ersten 12 Städte haben wir in LA auf unserer großen Konferenz gelauncht und dann haben wir 40 Städte gelauncht und dann dachte ich mir irgendwie so, okay, den Film kenne ich schon, weil dann wären es halt ein paar 100 Städte und ein paar 1000 Städte und irgendwann fehlt einfach der Kontakt zu den Gastgebern und es werden alles einfach nur noch Zahlen. Also es ist natürlich schön, wenn das so viel wächst, aber der Bezug fehlt irgendwie und das habe ich alles schon mal gesehen und alles schon mal gemacht. Und dann dachte ich, okay, jetzt eigentlich habe ich bei Airbnb auch schon viel erlebt und gesehen und ich muss jetzt mal aus meiner Komfortzone raus und ich muss gründen und eigentlich bin ich auch dafür schon viel zu alt, also am liebsten gestern und wenn gestern nicht geht, dann halt heute. Und dann habe ich halt nach meinem Sabbatical, wo mir die Gedanken auch so sehr deutlich gekommen sind, gekündigt. Und habe Pina Colada gegründet, ein Gruppendinner-Dating-Startup.
Prinzipiell nicht, dass das falsch rüberkommt. Ich fand die Idee super, weil es halt ganz anders ist. Ne? Also nur das Thema Dating als solches war halt so ein, ach krass, ja stimmt, es gibt noch mal einen anderen Engel. Aber erzähl mal weiter.
ich bin da erstmal aus der Brille Essen dran gegangen. Ich habe Zöliakie, also diese Glutenunverträglichkeit. Mir ist Essen trotzdem total wichtig und Kochen. Und auch bei den Experiences habe ich halt gemerkt, dass Social Dining halt die Nummer 1 Kategorie ist, ne? Weil die meisten Leute, wenn sie reisen, auch irgendwie das lokale Essen kennenlernen wollen und auch andere Menschen kennenlernen wollen durch Essen. Und dann habe ich aber sehr schnell gemerkt, okay, alles so um Essen rum hat halt keine geile Marge, ja. Also wenn du mit Restaurantbesitzern sprichst und so, dann werden die das auch alle erzählen. Und die Notwendigkeit, also ich habe halt irgendwie über Kochkurse und so nachgedacht, aber du musst ja keinen Kochkurs machen und wenn du einen machst, dann machst du ja nicht einen Tag später noch einen und noch einen, noch einen.
Ja.
Und dann hat einer meiner Mentoren aus Spaß Dating damit reingeworfen und dann dachte ich, warum eigentlich nicht? Und auch so ein bisschen wie viele hier im Silicon Valley immer sagen, also bei Airbnb haben wir gesagt, Travel is broken, ja? Da habe ich halt überlegt, okay, was ist denn hier noch kaputt? Was muss man denn irgendwie mal anders machen oder wo ist eigentlich die Experience irgendwie scheiße? Und ehrlich gesagt, also du kennst es vielleicht nicht so, aber ich war hier in San Francisco auch auf Tinder unterwegs. Ich meine, bei mir gab es am Ende ein Happy End, aber die Dating Experience ist auch nicht immer so geil.
Ja.
Und deswegen dachte ich, okay, wo ist eigentlich das Problem? Vielleicht müssen wir ein bisschen weg von dem Online wieder zum Offline und dann das mit Essen verbinden. Und deswegen habe ich mit zwei der besten Restaurants hier in San Francisco erstmal angefangen und habe Gruppen-Dinner-Dates organisiert für Singles in San Francisco.
Ja, ja. Und das hast du ja schon eine Weile gemacht. Und also ich hatte schon das Gefühl am Anfang gerade, also so jeden, den ich kannte, der Single war, hat erstmal bei mir mitgemacht und war massiv begeistert. Und da habe ich gedacht, ah krass, da ist doch was dran. Das müsste jetzt nur irgendwie skaliert werden.
Richtig.
Da ist natürlich die Frage, wie, ne? Und
ja.
War das dann auch so ein bisschen nachher der Grund, warum du dann doch wieder zurück ins Angestelltenverhältnis gegangen bist? Oder was, wie war das so?
Ja, es war schon ein krasser Hustle. Also ich weiß, dass ich irgendwie ja später oder so mal aufgewacht bin, so ein bisschen auch mit einer Art Herzinfarkt, weil Mittwoch war wieder Pina Colada Dinner und mir sind irgendwie zwei Männer abgesprungen.
Ja.
Und dann musst du die halt besetzen und dann müssen die nicht nur männlich sein, sondern dann müssen halt auch zum Rest der Gruppe passen, vom Alter und von der Demografie und von den Interessen her. Und ich bin da wirklich meinen Freundeskreis richtig durchgegangen. Ja? Also ich weiß auch nicht, ob die alle so ganz freiwillig mitgemacht haben. Aber ich habe einfach gemerkt, okay, wow, das ist wahnsinnig anstrengend, das ist dieser Hustle. So, warum tue ich mir das an irgendwie? Und wo geht die Reise hin? Und ist es wirklich das, was ich jetzt langfristig machen will? Und wenn nicht, was gibt's denn sonst noch so? Und wo ist eigentlich meine Passion? Also wenn man hier im Silicon Valley, auch wenn ich zwar deutsch bin, aber ich möchte ja trotzdem auch die Welt verändern, verändere ich mit Pina Colada jetzt wirklich die Welt genug? Oder gibt's vielleicht, kann ich meine Energie irgendwo anders reinstecken, was vielleicht auch mehr bringt. Und dann habe ich jemand gefunden, auch eine Unternehmerin, die Pina Colada erstmal übernommen hat für mich operativ. Also ich hatte halt quasi die Marke aufgebaut und die Brand. Und sie hat es erstmal weiterlaufen lassen, bis dann erst das eine und das andere Restaurant dicht gemacht haben. Und das war sogar noch vor Corona. Und es waren beides Michelin-Restaurants, super toll, aber einfach San Francisco, da überlebt halt keiner lange.
Mhm.
Genau, und dann bin ich wieder Richtung Startup gegangen und zwar erstmal kleiner und war bei Curbflow, also einem Startup. Ich war die Nummer 5, also wirklich noch im Gründerteam und es ging halt um Mobilität und das fand ich halt super spannend.
Ja, übrigens auch super spannende Geschichte, weil das ist nicht irgendein Startup, sondern einer der Gründer, der Ali, glaube ich, ne, ich weiß gar nicht,
ja,
wie der Nachnamen heißt, der war ja auch der Gründer von Curbflow. Das war so eine neue Denke. Ja, meine ich genau, von Chariot. Und das haben die ja dann auch irgendwie für viele Millionen an Ford verkauft, ne?
Ja, ja.
Also dieses ganze Bus-Neudenken.
Solo-Gründer, fast ja. 65 Millionen an Ford. Das war halt einer der Faktoren für mich. Also ich kam über einen Kontakt, wie das hier auch immer so ist, an Ali. Und ich wusste, okay, das ist ein Startup, ich bin die fünfte Person. Klingt ja erstmal relativ riskant, aber als ich wusste, okay, es ist ein Seriengründer, der hat schon Series A von 10 Millionen eingesammelt. Das steht erstmal auf soliden Beinen. Wer ist denn sonst noch im Team? Okay, irgendwie alle super sympathisch, spannende Backgrounds. Und dann auch wieder die Location. Wir haben nämlich als ersten Markt DC gelauncht. Und da kam meine Erinnerung wieder hoch. Und dann dachte ich, okay, cool, da habe ich irgendwie Lust drauf, da bin ich dabei.
Ja. Und das hat dann aber wahrscheinlich vielleicht vom Timing, also wahrscheinlich war es vom Timing vielleicht zu früh und jetzt wahrscheinlich, also jetzt wahrscheinlich ganz schwierig für die, ne? Also so wie ich das verstanden habe, haben die so Parkplätze irgendwie in der Stadt vermittelt und für so richtig High-End berufliche Leute und jetzt fährt ja keiner mehr in die Stadt zu arbeiten. Insofern war es wahrscheinlich ganz schlau von dir, dann sich doch was Neues zu suchen. Deswegen, genau. Vielleicht erzählen wir mal, was du heute machst, weil das finde ich auch einen ganz besonderen Bereich oder einen ganz spannenden Bereich, weil ich da viele Meinungen zu habe. Da wollen wir mal drüber reden.
Ja, ich würde trotzdem gerne nochmal, also es ist ganz nett formuliert, aber ich wurde da rausgeschmissen. Das können wir auch gerne
okay, ja,
ansprechen. Ja. Und zwar nicht, weil ich irgendwie einen schlechten Job gemacht habe, hoffe ich zumindest, sondern einfach, weil mein Job war es, Go-to-Market-Strategie, also einen Markt nach dem anderen zu launchen. Aber das Produkt war noch nicht da.
Ja.
Das heißt, ich war im Prinzip noch zu früh und ich glaube, sie hat mich so ein bisschen verpokert, dass sie quasi das Produkt hinkriegen, gleichzeitig mit den Market Launches und das hat nicht geklappt. Genau, und dann bin ich Silicon Valley-mäßig irgendwie von einer Minute auf die andere auf die Straße gesetzt worden, was natürlich auch mal eine Erfahrung war, aber mir quasi erlaubt hat, zu gucken wieder, was will ich wirklich, ist so ein mini kleines Startup überhaupt jetzt in der Phase, in der ich mich befinde, das, was ich will, und bin wieder in mein Netzwerk gegangen und bin jetzt bei Course Hero, also im Online-Education-Bereich, ja, und fühle mich da super wohl.
Okay, und was genau machst du da jetzt?
Genau. Also da bin ich auch zuständig für den Bereich Community, also im Marketing-Team und mache auch die Internationalisierung. Das heißt, mein Team rekrutiert an Dutzenden und Hunderten von Unis in den ganzen USA und mittlerweile auch in Australien Studenten, die quasi Course Hero Ambassador sind und die lokales Marketing für uns machen am Campus und die ersten Studenten finden, die Nutzer werden, die Dokumente hochladen, mit anderen teilen und so weiter.
Ja, für die Leute, die das nicht kennen, vielleicht kannst du kurz erklären, was Course Hero eigentlich genau ist.
Wir sind der größte Marktplatz im Prinzip für Studiennotizen, also die Mitschriften, die man sich an der Uni noch so auf den Kopierer gelegt hat und untereinander getauscht hat, nur das eben digital. Also wir haben über 40 Millionen Dokumente von allen möglichen Unis, auch schon sehr international, genau.
Und also wie funktioniert das? Da gibt es ja Studenten, die ihre Mitschriften einfach hochladen und dann können die an die anderen Studenten weitergeben oder wie ist das genau?
Also es ist ein klassisches Abo-Modell. Das heißt, normalerweise meldest du dich an und zahlst entweder für einen Monat oder mehrere Monate ein Abo und kannst dir die Notizen von anderen runterladen. Du kannst es aber umgehen, das Abo, indem du deine eigenen Notizen hochlädst. Und dadurch sind quasi so ein einseitiger Marktplatz, wo quasi der Student eben Angebot und Nachfrage ist.
Okay. Und gibt es dann auch mehr als die Notizen, also dass da auch richtige Inhalte dann, also gegebenenfalls sogar die Vorlesung als solches dann auch kommen? Oder wie ist da so die Strategie?
Also wir haben mittlerweile über 30.000 Educators, also Professoren an Unis, die auch Material anderen Professoren wieder zur Verfügung stellen und natürlich auch Studenten. Wir haben Partnerschaften mit Publishern, also die wirklich ihre Textbooks über Course Hero anbieten. Und wir haben auch selber ein kleines Team, das Content erstellt. Also wir haben zum Beispiel zu den Klassikern der Literatur selbst erstellten Content, also Studienhilfen. Und wir haben ein Tutorenangebot, das heißt, also viele Studenten sind ja vielleicht so ein bisschen last minute und wenn denen einfällt, oh shit, morgen muss ich irgendwas abgeben, also gerade in den USA ist es ja sehr hausaufgabenintensiv und der Professor hat natürlich dann mit einer Nacht keine Sprechstunde mehr, dann können sie sich aber einwählen bei Course Hero und können eben einen Tutor finden, der ihnen dann noch weiterhilft, wenn sie quasi stecken bleiben irgendwo.
Okay, weshalb ich das so spannend finde, ist dieses ganze Thema die Relevanz von der Universität als solches, ne? Also ich meine, in der Vergangenheit oder auch vielleicht immer noch aktuell ist es ja schon so, dass die Universität als solches eine krasse Institution ist und gerade hier im Valley, wenn die Leute irgendwie in Stanford oder in Harvard oder in MIT, Berkeley und so weiter studiert haben, ist es ja schon ein krasser Filter und das macht ja auch viel Sinn für Unternehmen, dann Leute von da zwei Jahren, weil einfach schon mal vorher validiert wurde, sind die gut oder nicht. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt, das ist so teuer und es kann sich nicht jeder leisten und der Zugang ist so reglementiert und die ganzen Online-Angebote, die es halt heutzutage gibt, die requiren fast gar nicht mehr unbedingt, dass ich noch wirklich zur Uni gehe. Ne? Und jetzt gerade in Covid-Zeiten, wo ich selber ja auch gar nicht mehr in die Uni gehen kann, sondern ich mache sowieso alles online, kann da Course Hero auch eine Rolle spielen. Ne? Es gibt ja verschiedenste von diesen ganzen Online-Learning-Anbietern auch, die ja auch so ein bisschen in diese Richtung gehen. Ne?
Wir sind ja eher komplementär zur Uni.
Nee, klar, seid ihr komplementär, aber die Frage ist ja, brauche ich die Uni irgendwann noch, ne? Wenn ich groß genug bin als Plattform ja. Und muss dann irgendein Student auch eine 500.000 Euro für sein MBA ausgeben oder kann er auch irgendwie sich Notizen von einem MBA-Programm halt irgendwie zusammengefasst irgendwie ja. runterladen und das dann lernen und könnt ihr das dann validieren und so weiter, ne? Weil das ist meines Erachtens schon irgendwie eine Richtung, also da ist ja viel Potenzial.
Ja, auf jeden Fall, also gerade in den USA, also der Zugang zu Bildung und die Qualität, also gute Bildung, was gerade schon Stanford, Harvard und so genannt, hat halt einfach einen wahnsinnigen, auch prohibitiven Preis. Ich glaube, das ändert sich in Zukunft. Und die Qualität, ne? Also ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich hatte damals mit meinen Studienzeiten noch Professoren mit Oberlichtprojektor, ja?
Ja, ja, ich auch. Und als mit der einen Hand geschrieben, mit der anderen Hand gewischt.
Ja, genau. Und als Corona passiert ist, haben sich halt viele von unseren 30.000 Professoren, also unseren Nutzern, auch an uns gewandt und haben gesagt, könnt ihr uns mal helfen? Ich habe noch nie online unterrichtet, ja. Und da haben wir dann halt auch eine Rolle gespielt und gemerkt, okay, da gibt es irgendwie ein Bedürfnis. Und einige haben natürlich dann auch schnell gelernt und haben halt, also sind auch eigentlich ganz happy damit, dass sie jetzt online unterrichten, haben Zoom und so Videocalls kennengelernt, chatten mit Studenten. Also wer das quasi positiv einfach annimmt, lernt natürlich an solchen Phasen auch ganz viel. Und da konnten wir zum Glück auch ein bisschen helfen.
Ja, ich sehe das immer auf so kleinem Niveau, ne? Also ich erzähle immer, dass ich so ein YouTube-Addict bin für Educational Content. Also ich mache relativ viel mit Holz und baue irgendwelche Sachen. Und immer, wenn ich irgendwie ein neues Projekt mache, gucke ich halt vorher bei YouTube, wie es funktioniert. Und früher musste man noch eine Ausbildung als Carpenter machen, so als Schreiner. Und heute kann man sich das alles irgendwo zusammenziehen. Ne? Und so kannst du theoretisch ja auch, es gibt ja so viele von solchen Online-Angeboten, die das irgendwie so zusammenstricken. Ne? Die Frage ja. ist nur, wie wird es nachher halt validiert? Gibt es dann auch irgendwie Testverfahren, die dann irgendwie online angeboten werden? Wie groß seid ihr jetzt insgesamt? Wie viele Leute habt ihr? Was macht ihr für einen Umsatz oder so? Sind da irgendwelche Zahlen bekannt?
Ja, ich glaube, Zahlen werden bald bekannt. Also vielleicht kannst du, wenn du die Folge raushaust, nicht nur Airbnb, sondern auch Course Hero was erzählen. Mhm. Mehr sage ich jetzt erstmal nicht. Ja. Wir sind im Januar Unicorn geworden. Und mein Chef, bevor das bekannt wurde, kam mein Chef zu mir und sagte, herzlichen Glückwunsch, du hast dein zweites Unicorn. Und das war eigentlich gar kein Auswahlkriterium. Course Hero ist eine relativ alte Silicon Valley Firma. Sie gibt es schon seit 12 Jahren, also ich glaube ein Jahr länger als Airbnb. Und ist ziemlich unterm Radar geflogen und war auch schnell profitabel. Das heißt, die haben auch lange kein Geld eingesammelt, weil sie es auch nicht brauchten. Mhm. Haben dann aber ein Tender-Offer gemacht. Das heißt, langjährige Mitarbeiter konnten letztes Jahr zum ersten Mal auch dann Optionen liquidieren. Und dafür haben sich den Investor reingeholt, um eben auch der Welt zu zeigen, okay, wir sind ein Unicorn und wir sind so viel wert. Okay. Und das ist im Januar passiert.
Ah, okay, das war dann die erste offizielle Bewertungsrunde seit längerer Zeit.
Das war die Series B.
Ach, krass, okay.
Nach so vielen Jahren.
Ach, dann bist du vor der Series B sozusagen
ja,
gestiegen.
Die wurde leider auch schon geclosed.
Ich sehe ein Pattern hier.
Aber die wurde verkündet, als ich ein paar Wochen, ich habe im Dezember angefangen, im Januar haben wir das verkündet, genau.
Okay, ja, spannend. Wie glaubst du, jetzt geht's dann da weiter für dich? Also du siehst dich jetzt schon erst noch mal ein bisschen da, oder?
Ja, also jetzt kann ich auch kurz sagen, ich bin gerade in Mutterschutz. Also auch von der Unternehmenskultur, super coole Firma, viele Benefits auch für Eltern. Mein Chef ist auch quasi mit mir zum zweiten Mal schwanger geworden. Also wird es auch wirklich gelebt, dass auch Väter sich Zeit nehmen. Finde ich total super. Ich freue mich aber auch schon wieder dann im Herbst wieder einzusteigen, weil ich auch noch viel vorhab. Also ich habe die Internationalisierung auch übernommen und wir haben jetzt dieses Jahr erstmal nur Australien gelauncht. Das heißt, da gibt es noch viele Länder, die man launchen kann. Und da habe ich richtig Lust drauf, auf die Roadmap und einfach mein Team auszubauen und so weiter.
Ja, das ist ja ganz spannend. Also wenn man so in der deutschen Presse mal liest, es gibt keine Benefits hier für Eltern. Das ist ja schon so ein Riesenunterschied im Valley im Vergleich jetzt zum Rest der USA, dass wir hier massiv super Regeln haben. Ne? Also ich sage immer, Also ich hatte ja auch Vaterschaftsurlaub sozusagen nach der Geburt von meinem Sohn und ich hätte 4 Monate voll bezahlt.
Ja.
Das mit inklusive Bonus und allem drum und dran und Stock Options und so. Also das zu vergleichen mit irgendwie, wie heißt das in Deutschland noch, heißt das auch Vaterschafts- oder Elternzeit,
ja.
Wo man dann irgendwie 60% von seinem Gehalt aber nur bis zu einer bestimmten Grenze bekommt. Das ist ja schon super attraktiv, wie das hier auch gelebt wird, ne? Also diese ganze Familienbalance.
Das hast du ja von deinem Arbeitgeber bekommen, ne?
Also ja, genau. Nicht von Kalifornien, ja.
Kalifornien gibt dir einen Teil, das ist auch ein Prozentsatz. Der ist jetzt, glaube ich, gar nicht so unähnlich wie der deutsche. Mhm. Und dann ist es ja quasi wieder die Kompetitivität, also der Kampf um die Mitarbeiter, die dann einige Tech-Firmen dazu treibt, dass sie quasi auch Vätern das anbietet, das Gehalt aufstockt, dass du deinen Urlaub weiter ansammelst, weiterhin vestest und so weiter.
Genau. Ja. Das ist vielleicht eins der Themen, die hier besonders sind. Ein anderes Thema, worüber ich unbedingt mit dir darüber sprechen wollte, ist dieses ganze Thema Women in Tech. Ich habe ehrlicherweise eben echt Schwierigkeiten, weibliche Gäste für meinen Podcast zu finden. Deswegen hier auch nochmal der Aufruf, wenn jemand Ideen hat, wen ich noch interviewen kann. Wie ist so ein bisschen deine Sicht auf das Thema? Ne? Weil wenn ich jetzt bei mir ins Team gucke, habe ich immer so das Gefühl, auf meinem Level jedenfalls, ist es mehr oder weniger 50-50, selbst im Engineering. Es wird relativ viel Fokus drauf gelegt. Es gibt extrem viele Gruppen zu dem Thema. Das ist natürlich nicht auf allen Levels der Fall, ne, ganz klar. Aber du bist ja auch sehr aktiv in dem Bereich. Vielleicht kannst du mir so ein bisschen erzählen, wie so deine Sicht auf das Thema ist, gerade hier im Valley im Vergleich zu Deutschland auch.
Ja, also ich glaube, dass sowohl im Valley oder in den USA und in Deutschland da noch sehr viel Nachholbedarf besteht. Also wenn du jetzt guckst, die Anzahl der weiblichen Gründerinnen, ja, niedriger, zweistelliger Bereich. Anzahl der weiblichen VCs, wahrscheinlich einstelliger Bereich. Weibliche CEOs, kannst du vergessen. Und wenn du in eine Company schaust, dann ist natürlich auch in den Tech-Bereichen gibt es weniger Frauen. Und je höher du guckst, also Leadership, Board, auch kaum Frauen. Und da gibt es jetzt halt sowohl in Deutschland als auch in Kalifornien für Board zum Beispiel Quoten. Und dann wird halt immer gesagt, es gibt ja keine Frauen und viele hören dann da auch einfach auf. Was die großen Unternehmen natürlich machen, die werben sich gegenseitig die besten Frauen ab. Mhm. Also dann geht halt jemand aus Leadership von Google zu Facebook. Aber das ist ja quasi ein Nullsummenspiel, ja. Also wo man eigentlich anfangen muss, ist quasi ganz am Anfang im Kindergarten, in der Schule, dass man wirklich in die Ausbildung investiert, dass man weibliche Vorbilder schafft, dass man Frauen ermutigt, dass sie das auch können. Und genau, mein Beitrag dazu ist, dass ich hier in San Francisco zum Beispiel die Changemaker Chats leite. Das geht nicht nur an Women in Tech, aber dadurch, dass wir eben in San Francisco sind, sind es die meisten von uns arbeiten halt in Tech. Und da hosten wir alle 2 Monate einen Chat, wo wirklich auch nur Frauen eingeladen sind. Und das ist auch wirklich ohne Social Media, ohne Twitter. Und da wird es halt sehr viel Real Talk immer. Also man redet auch über Hürden, über Diskriminierung. Also auch wirklich die Lows in der Karriere und wie man damit umgegangen ist und wie man sich durchgeboxt hat mit richtig High-Level weiblichen CEOs oder halt Führungsmitgliedern. Und das ist total spannend. Und da bringen wir immer so um die 100 Frauen aus San Francisco zusammen. Das ist ein Movement, das gibt es global auch. Also es wurde in New York gestartet und ich habe auch geholfen, die Kapitel für München und Berlin aufzubauen, weil mir es einfach wichtig ist und mir so viel gebracht hat. Also ich finde, für Frauen möchte ich einfach alle ermutigen, auch zu netzwerken. Und das mache ich hier auch sehr gerne und ich empfehle dir auch noch ein paar Mädels für den Podcast.
Ja, du bist ja, wenn mich Leute fragen, wer ist die bestvernetzteste Person, die du kennst im Valley, dann nenne ich immer sofort deinen Namen.
Oh Gott.
Aber es ist halt, du kennst halt wirklich jeden und du hast halt auch keine Scheu sozusagen halt rauszugehen, ne, und mit den Leuten zu sprechen. Und das ist halt, das sehe ich halt häufig, dass die Leute dann immer so, und mit meinem Arbeitgeber, nee, da weiß ich nicht, möchte ich jetzt nicht fragen. Das ist halt diese Scheu ist viel größer, ja, sich auch so zu öffnen und einfach rauszugehen. Ne?
Ja gut, aber die war ja bei dir beim allerersten Mal wahrscheinlich auch so.
Ja.
Nur dass bei vielen Frauen, weil es einfach weniger Möglichkeiten gibt, das allererste Mal wahrscheinlich später stattfindet. Das heißt, man muss eigentlich dann noch, darf nicht aufgeben als Podcast-Host oder als Arbeitgeber oder als Chef und muss halt sagen, dann nochmal einen Schubs geben, weil jeder, wenn er es einmal gemacht hat und positive Erfahrungen gemacht hat, verliert man eben auch die Scheu, ne?
Ja. Ja, und du hast gerade schon gesagt, du hast es auch in Deutschland gestartet. Hast du das Gefühl, dass das in Deutschland auch so auf dem Radar ist? Oder ist das in Deutschland vielleicht gar nicht so ein Problem oder genauso ein großes Problem? Also ich habe zum Beispiel jetzt noch nicht so, also ich habe in den unteren Ebenen nie Frauenquote in den Firmen, wo ich gearbeitet habe, als Wort sozusagen so wahrgenommen, wie das halt hier wirklich gepusht wird. Also hier ist es wirklich, ist das in der Kommunikation drin, hier ist das wirklich total wichtig, es ist für jeden total klar, dass wir das ändern müssen. Aber ich habe das immer so das Gefühl in der Kultur, in vielen deutschen Firmen, dass es vielleicht da noch nicht so angekommen ist und dass man da vielleicht auch viel lernen kann aus dem Valley, wie das Thema angegangen wird.
Ja, also ich glaube, dass gesetzlich Deutschland da doch schneller war, ich glaube, mit der Quote für Aufsichtsräte. Und ich glaube, da ist auch gerade was Spannendes passiert, dass man jetzt als Mutter auch, wenn man im Vorstand ist, in Mutterschutz gehen kann und dann nicht seinen Vorstandposten aufgeben muss. Also da ist ein bisschen Bewegung drin. An sich wird das Thema aber nicht genug diskutiert in Deutschland. Also das habe ich auch so nicht mitbekommen, beziehungsweise da viel Gegenwind bekommen, es gibt doch Gleichberechtigung, stelle ich nicht so an. Ja. Also das in Silicon Valley, das Schöne ist ja dadurch, dass wir alle im Tech arbeiten und Daten mögen, gucken wir uns die Daten eben auch an. Und viele Unternehmen publizieren auch freiwillig sogenannte Diversity Reports, ne? Auch wenn dann eben drin steht, African American Engineering 1% oder so, der Mitarbeiter. Ja. Und dann ist das Ziel eben, innerhalb der nächsten 5 Jahre das auf 5% zu kriegen oder 10 oder so, ne? Aber das Schöne ist ja, dass man hier immer dann guckt, okay, es gibt's wirklich ein Problem, okay, die Daten belegen das und dann was wird gemacht, um das zu ändern? Und deswegen, auch wenn das jetzt hier noch nicht völlig umgesetzt ist, also im Gegenteil, aber zumindest die Awareness ist dafür einfach viel, viel größer.
Ja. Ja, ich habe da eine interessante Story zu gesehen von Finn Kliemann, witzigerweise, den habe ich jetzt schon häufiger irgendwie zitiert im Podcast, aber der hatte, das war jetzt ein bisschen anderes Thema, das war da in diesem Black Lives Matters Ding, wo der erzählt hat, wenn man Metall biegt oder wenn es verbogen ist, dann biegt man es auch nicht einfach gerade, sondern man muss es überbiegen. Mhm. Wenn man es überbiegt, dann wird es überhaupt erst gerade, ne? Und das Gleiche für mich ist irgendwie auch, also das Bild war für mich halt total klar. So klar, ich muss halt erstmal überschreiten, um dann auf eine Gleichberechtigung zu kommen. Und das Gleiche ist halt in der Frauenquote am Ende des Tages auch. Ne? Wenn ich jetzt nicht übersteuere, um es halt wirklich dahin zu bringen, dann komme ich da auch nie an, sondern dann mache ich halt nur so kleine Schritte. Und das ist wahrscheinlich das, was wirklich notwendig ist. Ne? Dass einfach noch wahrscheinlich noch krassere Regeln irgendwie vielleicht eingeführt werden auf politischer Ebene. Oder gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, das sind so low-hanging fruits, die müssten gemacht werden, was irgendwie fehlt?
Ja, also ich glaube, es gibt so ein bisschen Unternehmen sollten investieren, also das, was du gesagt hast, dieses Überbiegen, einfach Aufmerksamkeit schaffen, ein Networking-Dinner nur für Frauen, Recruiting-Events für Frauen, Frauen in Tech und so weiter, das kann man ja alles machen. Was aber jeder auch machen kann oder jede, ist eben auch selber zu netzwerken. Viele sagen, okay, ich hätte gerne eine Mentorin, wo finde ich die? Die fällt natürlich auch nicht vom Himmel, ne? Also da muss man auch proaktiv über LinkedIn oder über sein Netzwerk gehen, auch vielleicht sein Uni-Netzwerk, da Leute ansprechen. Und ich meine, die meisten fühlen sich ja total geehrt, wenn man sagt, hey, ich finde deinen Lebenslauf total spannend. Kannst du mir ein paar Karrieretipps geben, ja? Oder wie bist du damals nach San Francisco gekommen oder wie bist du zu der Company gekommen? Also gerade hier im Silicon Valley gibt es ja auch diese Kultur, dass man sich da gegenseitig viel hilft. Und wenn man eben dann vielleicht keine Mentorin findet, dann findet man zumindest vielleicht Peers, ja? Also man kann ja auch sich mit mehreren Frauen zusammensetzen und ein paar Sachen einfach mal aussprechen und ansprechen, ohne dass man gleich das Gefühl hat, wenn ich das jetzt meinem Chef sage oder HR sage, dann werde ich gefeuert oder so, aber vielleicht einfach mal den Frust rauslassen oder dann positiv zu überlegen, was können wir eigentlich machen? Also sowas hilft halt auch total.
Ja, das sind auf jeden Fall super Tipps. Gerade so dieses einfach die Leute eben anschreiben, ne? Also ich meine, ich arbeite nun ja nebenher auch noch bei LinkedIn, bin da auch noch für den Bereich verantwortlich, wo man sich Nachrichten schreibt. Aber das kann ich halt wirklich empfehlen, ne? Ich merke das ja selber auch, wie es funktioniert, wie ich Podcast-Gäste dann halt finden kann, wie man mit Leuten eben Austausch haben kann und auch einfach mal außerhalb der eigenen Kollegen eben Themen ansprechen kann. Ja. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Es gibt auch noch einige Artikel von dir, die ich in den Shownotes verlinken werde, wo so ein paar ganz spannende Sachen so drin sind zum Thema Learnings, dieses ganze Hustling-Thema, wo ich dich ja auch so total sehe. Also ich habe immer das Gefühl, du bist so der Oberhustler oder die Oberhustlerin. Deswegen auf jeden Fall super, super spannend. Was mich noch so ein bisschen interessiert, du hast wahrscheinlich gerade schon gesagt, du hast noch total Lust, da jetzt weiterzumachen bei Cross Hero, aber so ein bisschen sehe ich dich ja schon irgendwie als so Gründerin und als eben Hustlerin und Aufbauerin. Und wenn jetzt der IPO vielleicht auch gut funktioniert, dann hast du ja vielleicht auch die ein oder andere finanzielle Möglichkeit. Aber siehst du dich schon irgendwann wieder als Gründer? Oder glaubst du, irgendwie dieses in so einer coolen Firma wie jetzt mit einem coolen Team und Funding und anderen Leuten zusammen, das ist eigentlich eher so mein weiterer Weg? Wie siehst du dich da so in den nächsten Jahren?
Also ich glaube beides. Also bei Course Hero finde ich es halt spannend, weil die Stelle quasi vorher nicht besetzt war. Die wurde geschaffen. Ich bin die Erste, die das macht und ich baue da ja was auf. Ja. Und das mache ich halt so lange, wie mich das erfüllt oder bis es aufgebaut ist. Tendenziell bin ich super offen, wieder zu gründen, aber irgendwie nicht gründen, um gründen zu müssen. Also ich glaube, was mir halt immer wichtig ist, so was ist der Impact? Und mit wem mache ich das? Also Pina Colada zum Beispiel, ein Learning war eben auch, alleine gründe ich jetzt nicht nochmal. Also ich glaube, da war ich einfach zu ungeduldig bei der Suche nach einem Mitgründer, dass ich zu schnell einfach angefangen habe, weil ich dachte, ich weiß ja, wie es geht und ich mache jetzt erstmal Pilot und hat sich das so verselbstständigt. Aber dass mir einfach wichtig wäre, vielleicht hier auch über einen Podcast, also wenn jemand Lust hat, vielleicht nicht unbedingt genau jetzt und heute, aber demnächst oder so in Zukunft was mit mir zu machen. Ich bin super offen dafür. Und dann geht es mir auch darum, so was ist eben der Impact auf die Welt, ja. Also vielleicht auch im Bereich Politik, Bildung, Gesundheit. Also wo gibt es einen Bedarf? Ich würde jetzt nichts gründen, nur weil ich denke, hey, da kann man jetzt schnell Kohle mitverdienen.
Ja, das ist übrigens ein Thema, glaube ich, was super viele Gründer gerade hier im Valley oder auch gerade so Leute, die so in der zweiten Runde sozusagen sind, ne? Die vielleicht schon viele Sachen gesehen haben, dass sie gesagt haben, okay, jetzt, wenn ich jetzt was mache, dann will ich nicht nur des Geldes wegen oder einfach des Startups wegen, sondern ich will halt irgendwie was verändern, ne? Und das ist immer für mich einer der Gründe auch, warum ich hier so gerne lebe, dass so viele Menschen um einen herum genau diesen Antrieb haben und den hast du natürlich auch total. Sag mal, und zum Schluss noch mal kurz eine Frage. Was hättest du eigentlich gemacht, wenn du nicht die Green Card gewonnen hättest?
Ja, ich habe ja erwähnt, ich habe immer gerne einen Plan B. Und mein Plan B war es, im Silicon Valley Würstchen zu verkaufen. Das ist kein Scherz. Ich hatte damals Kontakt mit Jan Büttner, einer der Mitgründer von eVentures, hieß damals noch anders, aus der Hamburger Gründerszene.
Ja, übrigens, kurzer Verweis, super Podcast, gerade im OMR-Podcast mit Philipp Wessermann in der letzten Folge mit Jan Büttner, da erzählt er seine ganze Lebensgeschichte. Ein unfassbar sensationelles Gespräch, also das muss man sich unbedingt anhören.
Ja, der hatte mir damals den Anstoß zu meiner ersten Kündigung gegeben. Und dann bin ich
bei Hanse Ventures?
Ja, und dann bin ich bei Airbnb gelandet. Und dann wollte ich aber nach San Francisco und wir hatten ein bisschen gesprochen, er wollte hier eine Currywurstbude aufmachen. Und so ein bisschen so Klischee-Deutsch mit so Oktoberfest-Design, was ja nicht unbedingt Currywurst und Oktoberfest zusammenpasst.
Aber das ist den Amis egal.
Ich kann mir vorstellen,
laufen alle mit Lederhosen.
Ja, das wäre richtig abgegangen. Und dann teilweise natürlich hätte ich dann auch bei eVentures oder so, also auch an Startups arbeiten können. Das war so Plan B. Und dann habe ich auch, also ich liebe ja auch Essen. Es war sehr attraktiv für mich. Und dann habe ich ihn auch wirklich gefragt, ich kann jetzt hier bei Airbnb anfangen. Und die waren damals sogar in Nine Flats investiert. Und dann hat er, ja, nee, dann mach ruhig mal Airbnb.
Okay. Wie hast du den kennengelernt? Ich meine, das ist ja ein, also ich habe diese Folge, wie gesagt, gehört, hatte mich vorher nie so richtig mit ihm beschäftigt und war völlig hin und weg und baff, diese Geschichte so zu hören. Wie hast du ihn kennengelernt?
Ja, auch wieder über eine Ecke, quasi seinen Kollegen bei eVentures. Ich habe damals, der dann einen Vortrag gehalten hat an der Hamburg Media School, wo ich studiert habe, und der dann mitbekommen hat, ich gehe nach San Francisco. Und dann hat der Christian war das mich gefragt, hey, mein Praktikant kommt auch nach San Francisco, kannst du dem nicht helfen, eine Wohnung zu finden? Ich so, super, ich habe gerade mal meine eigene Wohnung gefunden. Aber dann habe ich Sebastian Pollock, mit dem hatte ich eine gute Zeit hier in San Francisco. Und so ging das einfach immer hin und her. Und dann habe ich über Christian eben die Intro zu Jan auch bekommen und war mit dem mal Steak essen in Hamburg. Also ja, einfach lustig. Und ich meine, super. Man kennt sich ja so in der Gründerszene.
Ja, also das mit der Currywurstbude sollen wir vielleicht nochmal besprechen.
Ja.
Weil das gibt's nach wie vor. Also es gibt ja, also gut, jetzt im Moment ist es natürlich ein bisschen schwierig, ja. Aber prinzipiell gibt's ja so einige Essensthemen, die immer noch nicht so richtig besetzt sind.
Hier ehrlich gesagt, ja, es gibt ja in der Mission gibt's das Rosamunde, ja, da gibt's Würstchen, da gibt's bestimmt über 10 verschiedene Wurstsorten. Es gibt keine deutsche Bratwurst, ja. Also es gibt nichts, was authentisch wurstmäßig schmeckt, sondern alles irgendwie too spicy oder mit Ananas drin oder ja.
Ja,
also.
Ja. Zum Thema, was fehlt dir im Silicon Valley? Die Wurst.
Ja.
Kathi, vielen, vielen Dank für alle diese Eindrücke.
Gerne.
Super spannende Reise. Ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, dir auf allen Social-Kanälen zu folgen und vor allem bei LinkedIn zu sehen, was du alles so publizierst und was du machst.
Ich glaube, auf Twitter fehlen mir noch 5 Leute, die mir folgen. Dann habe ich 1000. Das wäre ganz
nett. Okay, das sollten wir auf jeden Fall vollkriegen nach der Folge hoffentlich. Und ich hoffe, wir sehen uns bald. Und ja. Liebe Grüße und vielen, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Sehr gerne. Bis cool. Bald.
Mach's gut, ne?
Ciao, ciao.
Das war eine weitere Folge vom OMR Silicon Valley Update. Wer mehr solcher Stories wie dieser hier mit Kathi hören möchte, sollte sich diesen Podcast direkt mal abonnieren. Mein Name ist Christian Bützer und ich bin einer der Co-Founder von OMR und euer Host. Alle 2 Wochen neu, überall da, wo du deinen Podcast hörst. Zum Schluss noch ein kurzes Dankeschön an mein Team. Audio und Produktion von Lukas Wenske, Grafik und Design von Mats Brinkhaus und Editorial Support von Lisa Schmidt. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, ich freue mich.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.